Willkommen bei Hieb und Stichfest, deinem Podcast für die blutige und bisweilen bizarre Reise durchs Mittelalter. Ob finstere Schlachten, fragwürdige Hygiene oder haarsträubende Herrscher, hier bekommst du Geschichte, wie sie wirklich war. Ungeschönt und ungehobelt. Also Schwert gezückt und Helm auf. Es wird historisch.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Battle Merchant Podcasts. Ich bin Hendrik.
Und ich bin Carmen und heute geht's um ein Thema, das uns alle betrifft. Eigentlich jeden Tag. Aber damals, im Mittelalter, war das nochmal eine ganz andere Hausnummer.
Genau, wir reden übers Wetter. Und ich weiß, jetzt denkt vielleicht der ein oder andere, Wetter? Das ist doch Smalltalk-Thema Nummer 1. Aber im Mittelalter war das Wetter buchstäblich eine Frage von Leben und Tod.
Das muss man sich mal klar machen. Heute schauen wir morgens auf die Wetter-App, ärgern uns vielleicht über Regen beim Grillen und das war's. Aber damals? Da hing dein komplettes Überleben davon ab, ob das Wetter mitspielte.
Stell dir vor, kein Supermarkt um die Ecke, keine Tiefkühlpizza im Gefrierfach. Die meisten Menschen waren auf das angewiesen, was sie selbst anbauen konnten. Regionaler Handel gab's zwar, aber der konnte bei Ernteausfällen kaum helfen. Lokale Selbstversorgung war nicht irgendein Lifestyle-Trend, sondern bittere Notwendigkeit.
Fernhandel gab's schon. Salz, Getreide, solche Sachen. Aber nicht in der Geschwindigkeit und Verlässlichkeit wie heute. Klar, auf Märkten wurde gehandelt, aber wenn regional die Ernte ausfiel, hattest du ein echtes Problem. Da kam nicht einfach schnell Ersatz von außen.
Das Wetter beeinflusste wirklich jeden Aspekt des täglichen Lebens. Die Feldbestellung, die Lagerung von Lebensmitteln, das generelle Wohlbefinden. Sogar soziale Aktivitäten, Feste, Märkte, alles hing vom Wetter ab.
Und wie haben die Leute das Wetter überhaupt vorhergesagt? Die hatten ja keine Meteorologie.
Das ist, also, das lief komplett über Naturbeobachtung. Die Menschen waren da sehr aufmerksam. Wenn Schwalben hochflogen, dachten sie, gutes Wetter hält an. Solche Naturzeichen galten als Hinweise, aber die trafen natürlich nicht immer zu.
Tierverhalten als Wettervorhersage.
Richtig. Und dann gab's natürlich die Bauernregeln. Die Eisheiligen im Mai zum Beispiel, Mamertus, Pankratius, Servatius, Bonifaz und die kalte Sophie. Erst nach der Sophie war man halbwegs sicher vor spätem Frost. Die beruhen auf Beobachtung, treffen aber regional unterschiedlich zu.
Im Reenactment erlebst du das ja auch manchmal ansatzweise. Bei mehrtägigen Lagern ohne feste Unterkünfte merkst du plötzlich, wie viel vom Wetter abhängt. Ob du schlafen kannst, ob das Feuer brennt, ob...
Das ist ein guter Punkt, weil...
Weil du dann wirklich spürst, wie ausgeliefert man ist. Und wir haben ja noch moderne Isomatten und Funktionskleidung.
Und im Mittelalter war das noch viel extremer. Dazu kam noch die regionale Unterschiedlichkeit. An der Nordseeküste hattest du Stürme und Sturmfluten als Hauptproblem. Im Binnenland, sagen wir mal an Rhein oder Donau, waren es eher die extremen Kältephasen im Winter und dann Dauerregen im Sommer.
Und in den Alpenregionen wieder ganz andere Herausforderungen. Späte Schneeschmelze, Überschwemmungen durch Schmelzwasser.
Es gibt Berichte, etwa vom Winter 1435-36, das waren die kältesten Jahre seit dem 14. Jahrhundert. Da war der Rhein in Köln bis zum Grund zugefroren, sodass die Leute Marktbuden auf dem Eis aufgestellt haben. Klingt erstmal lustig, aber gleichzeitig bedeutete das, der Boden war so hart gefroren, dass keine Saat keimen konnte.
Und dann im Sommer Dauerregen, der den Rest verrotten ließ.
Es gibt Berichte, dass Menschen in Hungerjahren Brot aus Baumrinde gebacken haben. Man sieht daran, wie verzweifelt die Lage werden konnte. Und das alles nur, weil das Wetter nicht mitgespielt hat.
Das relativiert unsere heutigen Beschwerden über einen verregneten Sommer schon ziemlich.
Absolut. Und es macht deutlich, wie verletzlich diese Gesellschaften waren. Ein verspäteter Frühling, ein zu nasser Sommer, das konnte den Unterschied machen zwischen Sattwerden und Hungern.
Jetzt wird's konkret. Was passiert eigentlich, wenn der Frühling 5 Wochen zu spät kommt? Das klingt erstmal nach einem Ärgernis, aber auf dem Land war das eine echte Katastrophe.
Die Felder blieben kahl. Kein frisches Gras bedeutete, das Vieh konnte nicht raus auf die Weide. Und die Tiere mussten weiter von den Wintervorräten leben.
Das muss man sich praktisch vorstellen. Im Frühjahr wurden die Tiere normalerweise rausgetrieben, um sich von frischem Gras zu ernähren. Gleichzeitig konnte man die Wintervorräte schonen. Die waren im März oder April sowieso fast aufgebraucht.
Die Winterrationen bestanden hauptsächlich aus Heu. Das wurde im Sommer gemäht, getrocknet und dann auf Heuböden oder in einfachen Unterständen gelagert. Sorgfältig geschichtet und durch Eigengewicht verdichtet.
Und wir reden hier nicht von riesigen Mengen. Ein kleinerer Bauernhof hatte vielleicht nur eine Handvoll Tiere. Eine Kuh, ein paar Ziegen, ein Schwein. Mehr konnte man oft über den Winter gar nicht durchbringen. Der Bauer musste im Herbst abschätzen, reicht mein Heuvorrat bis zum Frühjahr? Wenn der Winter dann länger dauerte,
wurde es kritisch. 5 zusätzliche Wochen, das hieß 5 Wochen mehr Fütterung aus einem Vorrat, der knapp berechnet war.
Und Heu nachkaufen? Das hatten die Nachbarn genauso wenig. Vielleicht gab es noch ein Fuder Heu auf dem Markt, aber bei allgemeiner Knappheit explodierten die Preise.
Dann standen die Bauern vor einer brutalen Entscheidung. Entweder sie schlachteten einen Teil der Tiere vorzeitig, um die restlichen durchzubringen, oder sie riskierten, dass am Ende alle verhungerten.
Das Schlachten hatte aber wieder Folgen für?
Für alles. Weniger Kühe bedeutete weniger Milch, weniger Kälber im nächsten Jahr. Weniger Ochsen bedeutete weniger Zugkraft für die Feldarbeit.
Und bei der Dreifelderwirtschaft brauchte man die Ochsen dringend. 2 Felder wurden bestellt, eins mit Winter, eins mit Sommergetreide. Und das dritte lag brach, wurde oft auch beweidet. Ohne Zugtiere konntest du das Feld nicht pflügen.
Und dann, weniger Tiere bedeutete auch weniger Dünger.
Der Mist als Kettenreaktion.
Im Mittelalter war Tiermist der wichtigste Dünger überhaupt. Ohne ausreichend Vieh hattest du im nächsten Jahr ausgelaugte Böden und damit eine schlechtere Ernte. Das war ein echter Domino-Effekt, der sich über Jahre hinzog.
Also ein verspäteter Frühling konnte dich noch 2-3 Jahre später verfolgen, weil du den Viehbestand erst wieder aufbauen musstest.
Und dann waren da noch die wilden Ressourcen. Die Leute sammelten ja auch Blüten, Samen, Wurzeln als Ergänzung zur normalen Nahrung.
Brennnesseln zum Beispiel. Die jungen Triebe im Frühjahr waren eine wichtige Vitaminquelle nach dem langen Winter. Oder Bärlauch, der wächst eigentlich sehr früh. Aber wenn der Frühling nicht kommt,
kommt auch der Bärlauch nicht. Keine Wildkräuter, keine Blüten für Honig, keine frühen Beeren.
Die Natur stand still. Und die Menschen standen vor leeren Speisekammern.
Was man sich dabei klar machen muss, das traf nicht alle gleich hart. Ein Adliger hatte Vorratskammern, Getreide aus verschiedenen Ländereien, vielleicht sogar Handelsverbindungen.
Aber ein einfacher Bauer? Der lebte von dem, was sein kleines Stück Land hergab. Wenn das nichts hergab, hatte er ein existenzielles Problem.
Diese Schere ging in Krisenzeiten also brutal auseinander. Der Grundherr konnte Verluste vielleicht noch ausgleichen, aber der Bauer stand vor dem Nichts und musste oft trotzdem noch seine Abgaben leisten.
Das ist auch ein Punkt, den man oft vergisst. Die meisten Bauern waren nicht frei, das war aber regional unterschiedlich. Sie schuldeten dem Grundherrn einen Teil ihrer Ernte, auch wenn die Ernte miserabel ausfiel.
Da gab es dann teilweise Erleichterungen, aber darauf konnte man sich nicht verlassen. Das hing vom guten Willen des Herrn ab.
Das relativiert diese romantische Vorstellung vom Mittelalter ziemlich. Es war hart und es konnte von einem Jahr aufs andere noch viel härter werden, nur weil das Wetter nicht mitspielte.
Diese ständige Bedrohung durch das Wetter zwang die Menschen aber auch zu unglaublicher Voraussicht, gerade was die Lagerung ihrer Lebensmittel anging.
Jetzt haben wir gesehen, wie dramatisch ein verspäteter Frühling sein konnte. Aber das zeigt auch, wie durchdacht die ganze Vorratshaltung sein musste. Die Menschen konnten sich keine Fehler erlauben.
Das Wetter bestimmte ja nicht nur, wann gesät und geerntet wurde, es bestimmte auch direkt, wie viel überhaupt eingelagert werden konnte. Eine schlechte Ernte hieß automatisch weniger Vorräte für den Winter.
Und diese Vorräte mussten dann auch noch haltbar gemacht werden. Ohne Kühlung, ohne Vakuumverpackung. Die Konservierungstechniken waren wirklich überlebenswichtig.
Räuchern, pökeln, trocknen, einlegen. Das waren die vier Grundpfeiler. Und die wurden oft kombiniert.
Kombiniert?
Beim Räuchern zum Beispiel wurde das Fleisch vorher eingesalzen, dann kam es über den Holzrauch und die Kombination aus Salz und Rauchstoffen machte es haltbar. Fettes Fleisch, Würste, Fisch, das wurde oft geräuchert.
Und beim Trocknen war es ähnlich clever. Das lief über Sonne und Wind oder man nutzte die Restwärme vom Brotbackofen. Mageres Fleisch, Hülsenfrüchte, Pilze, Kräuter und natürlich Obst. Dörrobst war eine wichtige Vitaminquelle im Winter.
Dann das Pökeln. Da gab es zwei Varianten. Nasspökeln in einer Salzlake. Das dauerte je nach Fleischgröße und Salzgehalt etwa eine Woche bis zu mehreren Wochen. Oder Trockenpökeln, wo das Fleisch schichtenweise mit Salz eingerieben wurde.
Salz war dafür natürlich das A und O. Kein Wunder, dass man es weißes Gold nannte.
Fisch wurde massenhaft gepökelt. Hering, Kabeljau. Gerade für die Fastenzeiten war gepökelter Fisch unverzichtbar. Aber selbst Butter wurde stark gesalzen konserviert, als sogenannte Fassbutter für den Transport und die Lagerung.
Das musste man dann vor dem Essen auswaschen.
Richtig, sonst wäre das ziemlich ungenießbar gewesen. Und dann noch das Einlegen in Essig oder Wein mit Gewürzen, Gurken, Zwiebeln, auch Heringe. In Weinregionen wurde das besonders viel praktiziert.
Und was mir dabei auffällt, all diese Methoden waren regional total unterschiedlich. Wo es viel Wind gab, wurde mehr getrocknet. Wo Salz günstiger war, wurde mehr gepökelt.
Das bringt uns zu einem interessanten Punkt. Neben dem Wetter gab es noch einen anderen Faktor, der die Essgewohnheiten massiv beeinflusste. Die Kirche.
Der christliche Kalender.
Die traditionellen Jahreszeiten des Fastens und Feierns hatten enormen Einfluss. Die große Fastenzeit vor Ostern wird oft als extrem streng dargestellt. Kein Fleisch, keine Eier, keine Milch. Das Adventsfasten war meist milder und regional unterschiedlich.
Aber das war regional sehr unterschiedlich. In manchen Gegenden galten strengere Regeln als in anderen. Und die Leute waren, sagen wir mal, kreativ im Umgang damit.
Kreativ ist ein schönes Wort dafür.
Biber zum Beispiel wurden offiziell als Fisch deklariert. Das Konzil von Konstanz hat das sogar abgesegnet, weil sie halt im Wasser leben. Also erlaubt in der Fastenzeit. Bei anderen Wasservögeln gab es eher kreative Auslegungen. Berühmt ist die Legende um die Bernsteingans, die angeblich aus Muscheln wächst.
Daran sieht man, dass die Fastenregeln zwar,
dass sie wichtig waren, aber auch verhandelbar. Je nach Region, je nach Stand, je nach lokaler Interpretation.
Und was man oft vergisst, es gab das ganze Jahr über unglaublich viele Festtage. Die wurden mit großen gemeinsamen Mahlzeiten gefeiert. Oft im kirchlichen Rahmen oder beim lokalen Herrn, manchmal auch beim Wirt.
Das war ja auch ein soziales Event. Nicht nur Nahrungsaufnahme, sondern Gemeinschaft. Die Leute kamen zusammen, aßen gemeinsam, feierten gemeinsam.
Und viele dieser Festtage hatten ihre eigenen traditionellen Gerichte. Saisonale Spezialitäten, die nur zu bestimmten Anlässen zubereitet wurden.
Wie die Pfannkuchen am Faschingsdienstag.
Jetzt kommt Werbung. Neugierig geworden? Dann schaut doch mal auf battlemerchant.com vorbei. Hier findet ihr allerlei Mittelalterliches vom Kostüm bis zur Rüstung und vieles mehr. Vorbeischauen lohnt sich.
Das ist ein perfektes Beispiel, das wir bis heute kennen. Vor der großen Fastenzeit wurde nochmal richtig aufgetischt. Alles, was während des Fastens verboten war, Eier, Butter, Schmalz, das wurde vorher verbraucht.
Daher ja auch der Name Karneval. Die beliebte Erklärung ist Karnevale, Fleisch, leb wohl. Sprachwissenschaftler sehen das allerdings als Volksetymologie. Die favorisieren eher Carus Navalis, also Schiffswagen. Jedenfalls verabschiedete man sich quasi vom Fleisch bis Ostern.
Hier wird deutlich, wie eng Wetter, Vorratshaltung und religiöser Kalender miteinander verwoben waren. Die Fastenzeiten fielen oft in Perioden, wo die Vorräte sowieso knapp wurden.
Anfang des Jahres, Ende Winter, da waren die Speicher halb leer. Die Fastengebote machten aus der Not quasi eine Tugend.
Und dann die Festtage als Belohnung, als Höhepunkt. Ostern nach der langen Fastenzeit, da wurde dann wieder geschlemmt.
Das war ein Rhythmus, der das ganze Jahr strukturierte. Fasten und Feiern, Mangel und Überfluss. Alles eingebettet in den Kreislauf der Jahreszeiten.
Und dieser Rhythmus half den Menschen auch, mit Knappheit umzugehen. Wenn du weißt, dass im März sowieso gefastet wird, planst du deine Vorräte entsprechend. Das war ein System, das über Jahrhunderte funktioniert hat.
Das hatten wir vorhin schon kurz angerissen, als es um die Folgen des späten Frühlings ging. Die Natur bot den Menschen nämlich auch direkte Hilfe. Und das sollten wir uns genauer ansehen. Die Wildpflanzen, die schon sehr früh im Jahr wachsen.
Brennnessel und Bärlauch.
Genau die beiden. Die mittelalterlichen Menschen wussten viel besser als wir heute, welche Wildpflanzen essbar sind. Dieses Wissen war überlebenswichtig. Brennnesseln zum Beispiel. Die jungen Triebe treiben schon im Februar, März aus. Lange bevor auf den Feldern irgendetwas wuchs.
Und die ergeben ein wirklich feines Gericht. Heute würde man sagen, voller Vitamine und Mineralstoffe. Damals wussten die Leute das instinktiv. Nach einem langen Winter mit Dörrfleisch und Getreidebrei tat das Grünzeug gut.
Die Frage ist natürlich, wie macht man die Brennhaare unschädlich? Die brennen ja höllisch.
Kochen?
Unter anderem. Beim Blanchieren oder Kochen brechen die feinen Brennhaare ab und die Ameisensäure wird neutralisiert. Aber es ging auch anders. Die jungen Triebe wurden manchmal einfach gewalkt, also kräftig durchgeknetet. Das zerstört die Brennhaare mechanisch. Dann konnte man sie sogar roh essen.
Es ist erstaunlich, wie viel praktisches Wissen da vorhanden war. Und dieses Kräuterwissen war interessanterweise oft bei bestimmten Gruppen konzentriert.
Bei Frauen und in den Klöstern.
Die Klöster hatten ihre Kräutergärten, ihre Heilkundigen. Die notierten und bewahrten das Wissen. Hildegard von Bingen ist das bekannteste Beispiel. Aber auch auf dem Land, da waren es oft die älteren Frauen, die wussten, wo welches Kraut wächst und wofür es gut ist.
Bärlauch war auch so ein Frühlingsbote. Der wächst in feuchten Wäldern, oft schon im März. Riecht intensiv nach Knoblauch, schmeckt auch so. Der war nicht nur Nahrung, sondern galt auch als heilkräftig.
Das Sammeln von Wildpflanzen war keine Nebensache. Gerade in der kritischen Phase, Ende Winter, Anfang Frühjahr, konnte das den Unterschied machen. Wenn die Vorräte zur Neige gingen und die Felder noch kahl waren,
dann ging man in den Wald oder auf die Wiesen und holte sich, was die Natur schon hergab.
Ein Aspekt, den wir noch gar nicht angesprochen haben, auch die Kleidung musste an die wechselnden Wetterbedingungen angepasst werden. Im Mittelalter hattest du nicht einen Schrank voller Klamotten für jede Gelegenheit.
Da wurde geschichtet. Mehrere Lagen Leinen, darüber Wolle, im Winter vielleicht noch ein Fellumhang. Die Materialien waren natürlich und atmungsaktiv, aber gegen Nässe, naja.
Im Grunde wird dadurch klar,
wie durchdacht das ganze System war. Die Menschen passten sich an, mit dem, was sie hatten.
Und genau das ist vielleicht die wichtigste Erkenntnis aus all dem.
Wenn ich das so zusammenfasse, das Wetter bestimmte wirklich den kompletten Rhythmus des Lebens. Von der Aussaat bis zur Ernte, von der Vorratshaltung bis zur Kleidung, von den Fastenzeiten bis zu den Festmahlen.
Alles war miteinander verwoben. Und die Menschen hatten Strategien entwickelt, über Generationen, um mit dieser Abhängigkeit umzugehen. Nicht perfekt, aber erstaunlich durchdacht.
Wissen, das wir heute größtenteils verloren haben. Wer von uns könnte noch sagen, welche Wildkräuter im März essbar sind? Oder wie man Fleisch ohne Kühlschrank haltbar macht?
Das ist das Faszinierende an der Geschichte. Sie führt uns vor Augen, wie viel Wissen und Anpassungsfähigkeit in diesen Gesellschaften steckte. Herausforderungen, die heute kaum noch vorstellbar sind, und Lösungen, die uns demütig machen können.
5 Wochen verspäteter Frühling, unser Beispiel von vorhin. Für uns ein Ärgernis. Für die Menschen damals eine existenzielle Bedrohung. Und gleichzeitig ein Beweis dafür, wie widerstandsfähig sie waren.
Damit sind wir am Ende unserer heutigen Episode. Wenn euch das Thema gefallen hat, schaut gerne mal bei battlemerchant.com vorbei. Im Blog findet ihr noch viele weitere spannende Themen rund um das Mittelalter und darüber hinaus.
Und natürlich ein umfangreiches Sortiment für alle, die Geschichte nicht nur hören, sondern auch erleben wollen. Bis zum nächsten Mal.
Macht's gut.
Damit reiten wir dem Ende dieser Folge entgegen. Haltet eure Schwerter scharf und die Krüge voll. Wir hören uns in der nächsten Episode.